In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Programmiersprache Kotlin. Wir schauen uns an, was sie für Besonderheiten bietet und Vorteile, ob es sich lohnt, ein bestehendes Java-Projekt auf Kotlin zu migrieren und ob wir in 5 Jahren vielleicht alle nur Kotlin schreiben sollten. Zu Gast ist dabei Clemens Teichmann. Er ist Backend-Entwickler mit Java-Fokus und berichtet von seinen Erfahrungen mit einem Kotlin-Projekt im Kundenkontext. Mein Name ist Markus Unger und los geht's!
Ein wirklich guter Podcast. Der Neuland-Podcast zu Softwareentwicklung, E-Commerce und Organisation.
Herzlich willkommen zur Podcast-Folge zum Thema Kotlin. Und ich kann einen netten Kollegen begrüßen, und zwar den Clemens.
Hallo.
Hallo. Wir haben uns auf dem Neuland-Forum kennengelernt. Dazu gibt es vielleicht gleich mehr. Aber vielleicht starten wir erstmal damit. Erstmal danke für deine Zeit. Und magst du vielleicht einmal kurz vorstellen für die Zuhörer und Zuhörerinnen?
Ja, danke für die Einladung. Genau, ich bin Clemens. Ich bin seit 2 Jahren ungefähr Entwickler bei Neuland. 6 Jahre insgesamt Entwickler, Softwareentwickler. Hauptsächlich im Backend-Bereich tätig, ein bisschen DevOps. Genau.
2 Jahre, okay, also relativ frisch. Und wir können ja vielleicht verraten, es ist zumindest nach meinem Stand die erste Podcast-Folge mit der Hauptstadt. Also du repräsentierst hier Berlin. Ich hoffe, das darf ich spoilern. Berlin ist ja nicht ganz so klein. Also man wird dich nicht finden, auch wenn man wahllos durch die Straßen rennt und Clemens ruft.
Berlin ist kleiner, als man denkt manchmal, aber wird glaube ich schwierig.
Wir haben uns kennengelernt und tatsächlich das erste Mal physisch auch gesehen. Ich bin ja auch als Remotler unterwegs, ähnlich wie du, auf dem Neuland Forum. Das Neuland Forum ist ein neues Format, das wir als Firma eingeführt haben. Da ging es ein bisschen drum. Das waren 2 Tage. Auf dem ersten Tag haben wir die Teams vor, da haben sich die Teams vorgestellt mit Teammitgliedern, Architektur, Tech-Stack und Austausch und dergleichen. Und am zweiten Tag gab es einen schönen Talk-Slot, so würde ich es nennen. Das heißt, bestimmte Leute konnten zu bestimmten Themen etwas besprechen. Und du hast dich für Kotlin entschieden. Magst du das Thema nochmal sagen vielleicht? Worum es da ungefähr ging?
Das war so ein Kombi-Thema mit einem anderen Kollegen zusammen. Wir haben so ein bisschen aus unserem aktuellen Projekt berichtet. Kollege ein bisschen aus dem Spark-Umfeld und Data-Engineering-Umfeld. Und ich habe ein bisschen darüber präsentiert, wie denn so die Kotlin-Entwicklung als mein erstes, ich sage jetzt mal, richtiges, produktives Kotlin-Projekt mit Spring Boot sich so angefühlt hat. Also so ein kleiner Erfahrungsbericht für die Kollegen.
Okay. Das fand ich natürlich super spannend. Ich kann dir vielleicht verraten, ich werde heute öfter mal die PO-Brille aufsetzen. Im aktuellen Projektkontext bin ich nämlich als Product Owner unterwegs. Ich habe eigentlich auch einen Software-Entwickler-Background, ähnlich wie du. Aber das heißt, es wird auch mal aus Produktsicht gefragt und da sind wir schon mal gespannt, wie da deine Antworten aussehen. Du hast jetzt gesagt, du bist eigentlich als Backend-Entwickler unterwegs. Ich glaube, primär warst du Java unterwegs, Entwickler unterwegs, ne?
Genau. Also meine Hauptsprache, würde ich mal sagen, ist Java. Ich habe auch ein bisschen Python-Erfahrung. Ich habe auch mal ein bisschen was in Scala gemacht, kleinere Beispiele. Aber die hauptsächliche produktive Entwicklung war alles mit Java.
Okay. Also quasi fast schon Fullstack, sagt man ja gerne, was immer das auch bedeutet. Aber okay, dann gehen wir mal auf Kotlin ein. Wenn ich ein neues Projekt starte, warum sollte ich denn Kotlin überhaupt nutzen? Ihr habt ja jetzt auch ein neues Projekt gestartet und euch für Kotlin entschieden. Was waren denn vielleicht da die Hintergründe, warum ihr euch für Kotlin entschieden habt?
Genau, also ich schaue mir Kotlin auch im Grunde seit ungefähr 2 Jahren, 3 Jahren, habe ich mir das immer mal wieder angeschaut. Vielleicht kurz zur Historie. Kotlin ist, glaube ich, 2011 das erste Mal erschienen als Preview-Variante und seit 2016 offiziell released, stabil. Mittlerweile sind sie auf Version 1.9. Genau, und ich bin da immer wieder drüber gestolpert, Kotlin als das bessere Java oder halt das neue Java, der neue heiße Scheiß. Und genau, zuerst hatte ich mich mal beschäftigt, als ich in das Thema Mobile Development einsteigen wollte, mich mal ein bisschen beschäftigen, Android-Entwicklung. Und da ist ja seit 2019, hat Google Kotlin als die Hauptprogrammiersprache für die Android-Entwicklung auserkoren. Also sind quasi von Java weg und auf Kotlin. Genau, und seitdem immer mal so nebenbei ein bisschen damit beschäftigt mit dem Thema, mir das angeguckt, die Features angeguckt und immer nach der Möglichkeit gesucht, das jetzt auch mal produktiv anzuwenden, weil man dann da ja quasi auf die harten Probleme, auf das echte Leben trifft, auf die Probleme aus dem echten Leben. Genau, und jetzt bei meinem aktuellen Kunden hatte ich eben die Möglichkeit, da die dort beide Programmiersprachen verwenden, also sie haben Java und Kotlin im Einsatz und haben die Tendenz auch dazu, in Zukunft auf Kotlin zu setzen. Und deswegen konnte ich da jetzt in dem Projekt auf Kotlin mal mein Webservice aufbauen.
Mhm. Also was ich herausgehört habe, du warst schon lange, hast da auch eine gewisse Affinität zu, das mal auszuprobieren, und der Kunde ist dem auch offen. Ne? Und wenn Google wechselt, ne, dann gibt es wahrscheinlich auch gute Gründe. Also Neuland ist da in einer guten Gesellschaft. Aber welches Problem löst Kotlin eigentlich? Weil eine neue Programmiersprache, die gibt es ja ganz überspitzt wie Sand am Meer, aber am Ende muss es ja irgendeinen Grund geben, warum Kotlin entwickelt wurde, und Problem lösen, das man vielleicht mit Java nicht so gut lösen konnte. Hast du da vielleicht eine Idee?
Mhm. Ich glaube, also es sind mehrere Probleme, die Kotlin oder die Kotlin-Entwickler versucht haben anzugehen. Um es mal so grob zusammenfassend zu sagen, ist es einmal das Thema moderne Softwareentwicklung und präzise Sprache, also aussagekräftige Sprache, kurze Sprache. Im Englischen gibt es das Wort concise. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es eine deutsche Übersetzung dafür gibt, die da gut passt. Aber das heißt im Grunde eine knackige Sprache, also die genau das ausdrückt, was ich programmieren möchte, ohne halt Overhead zu erzeugen oder Sachen zu verschleiern. Also sehr präzise, sehr aussagekräftig. Das war so eine Sache, die Kotlin-Entwickler sich damals zu Herzen genommen haben.
Okay, das ist ganz spannend. Wir haben ja demnächst auch eine Folge geplant zum Thema modernes Java entwickeln, weil du auch gesagt hast, moderne Softwareentwicklung oder moderne Entwicklung generell. Ne? Also Lesbarkeit ist da ein großer Faktor, habe ich jetzt rausgehört. Was ich auch immer wieder höre im Kontext von Kotlin, ist so ein bisschen weniger Boilerplate-Code. Kannst du das bestätigen, oder ist das ein Faktor für dich auch tatsächlich in der täglichen Arbeit?
Ja und nein. Da würde ich sagen, oder da muss man so ein bisschen abwägen, ja, Kotlin als, oder wenn man sich die reinen Programmiersprachen anschaut, Kotlin versus Java, ja, Kotlin hat weniger Boilerplate. Kotlin hat so Konzepte wie die Data Class, die viele Sachen vorgeneriert, also wo der Compiler einfach Methoden für dich generiert, zum Beispiel Getter, Setter, ToString, Equals, etc., das, was man bei Java immer per Hand programmieren muss. Das ist so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist Typeninferenz, das heißt, wenn der Compiler aus der Methode heraus erkennen kann, was da für ein Wert zurückgegeben werden soll, dann braucht man das bei der Zuweisung der Variable nicht nochmal zu wiederholen. Also man kann sich so ein paar Sachen sparen. Das ist, wenn man die Programmiersprachen an sich betrachtet, hast du da schon eine knackigere Syntax, ist ein bisschen kürzer, ist ein bisschen lesbarer, können wir vielleicht gleich noch drüber reden. Aber im Vergleich, also das ist halt wirklich nur, wenn man auf die Programmiersprache an sich guckt, im Alltag, im Entwickleralltag hat man zum einen, arbeitet man oftmals mit einer IDE, die einem sehr viel abnehmen kann, was Boilerplate zumindest das Schreiben angeht. Also in IntelliJ, ich kann halt einfach Control-Enter und dann kann ich sagen, mach mir mal bitte alle Getter und alle Setter und eine To-String-Methode, und dann haut er mir das halt rein. Das heißt, ich spare mir zumindest schon mal das Schreiben. Klar hat man immer auch beim Lesen den Overhead, aber du kannst es erstmal kürzen. Und dann der zweite Punkt ist ja auch das Thema Library-Unterstützung. Da gibt es ja bei Java auch mit Lombok viel, wo du dann halt diese ganzen Sachen Konstruktoren einfach über eine Annotation erzeugen kannst. Brauchst halt auch wieder diese Annotation, aber kannst ja dadurch halt auch Boilerplate sparen.
Okay. Boilerplate, vielleicht können wir es mal erklären für Leute, die nicht so tief im Thema sind. Das sind quasi Codefragmente, die ich immer wieder schreiben muss und gar nicht so richtig Mehrwert bringen, ne? Also so, die manchmal überflüssig sind. Du hast jetzt Lombok als Beispiel gebracht, ne? Da kann ich dann quasi einfach so ein Add an die Klasse machen und sagen Konstruktor, und dann generiert das automatisch. Ich muss nicht jedes Mal diesen Konstruktor bauen, ne? Das ist so ein bisschen das, was man als Boilerplate-Code versteht, ne? Also weniger Code ist ja tendenziell immer besser. Erstmal ist der wahrscheinlich lesbarer, weniger Wartungsaufwand und sowas. Also schon gute Argumente, ne, für Kotlin. Jetzt hast du mir tatsächlich eine gute Steilvorlage gegeben. Du hast gesagt, es gibt IDEs, mit denen man programmiert. Und JetBrains habe ich schon verraten. Kotlin hat ja eine interessante Geschichte. Und zwar ist JetBrains, der Entwickler der bekannten IDEs, IntelliJ, Rider und dergleichen, die haben tatsächlich Kotlin nach meiner Info zumindest erfunden. Ist das so? Und warum machen die das?
Genau. Das kommt von JetBrains, ursprünglich entwickelt. Sie sind quasi die Hauptentwickler. Mittlerweile ist es aber, ist glaube ich von Anfang an Open Source. Es gibt auf jeden Fall auch Open Source Contribution. Aber die Entstehung ist von JetBrains. Ich glaube, André Breslav war der Lead Designer der Sprache, und Dimitri Jemerov ist, glaube ich, der Hauptentwickler. Das sind zumindest die zwei Namen, die im Netz dazu immer wieder so auftauchen. Genau, und ich habe ja neben mir auch das Buch Kotlin in Action liegen, das ich ganz empfehlen kann. Da gibt es auch ein kleines Vorwort von dem Lead Designer, und der hat quasi auch genau dieselbe Frage gestellt. Brauchst du überhaupt noch eine neue Sprache? Ist das denn nicht, also das ist ja immer mit Arbeit und Pain und sowas verbunden. Genau, die haben halt gesagt, ja, es gibt eben Sachen in der Java Feld, die man besser machen kann, die man eben moderner machen kann. Wo ja auch, muss man ja auch sagen, Java zieht ja auch immer wieder nach. Kommen wir vielleicht gleich mal drauf. Genau, die haben sich dann gedacht, nee, wir machen jetzt doch nochmal eine neue Programmiersprache. Und mit dem Ziel, was ich eben schon angesprochen hatte, diese Paradigmen, Lesbarkeit etc. Auch die Interoperabilität mit Java zu haben, dass du halt auch immer Java und Kotlin Code parallel laufen lassen kannst und dass sie gut zusammenarbeiten.
Okay, ist ja ein riesen Benefit, ne, dass das quasi zusammenläuft. Aber ist ja auch spannend, dass tatsächlich ein IDE-Entwickler eine Programmiersprache baut, weil die sehen wahrscheinlich relativ viel in ihren IDEs, was gefordert wird, ne, so Autogenerierung und sowas, da können sie wahrscheinlich relativ viel draus ziehen, ne?
Ja, das ist, glaube ich, auch Teil der Entstehungsgeschichte, weil IntelliJ, also ihre IDE eben auch in Java entwickelt wurde und sie quasi auch da Pains hatten und ich glaube, ich meine mal gelesen zu haben, dass sie mittlerweile, ich weiß nicht, ob sie schon alles umgestellt haben von IntelliJ auf Kotlin, aber sie haben auf jeden Fall die Entwicklung umgestellt, dass sie auch IntelliJ weiterhin jetzt in Kotlin entwickeln.
Okay, spannend, wusste ich gar nicht, dass mit Java angefangen haben, ne? Aber gibt es ja häufiger mal. Genau, okay, machen wir mal einen Strich drunter, dann haben wir schon mal geklärt, welches Problem Kotlin denn eigentlich löst, ne? Also Lesbarkeit, Wartbarkeit und knackigere Syntax, so hast du es, glaube ich, genannt, fand ich ganz gut. Und dass es quasi aus einer IDE oder aus einer IDE-Firma entstanden ist, ja auch echt spannend. Kommen wir mal zu Kotlin als Ersatz für Java und dich hat es ja quasi auch betroffen, ne? Du warst Java-Entwickler und du hast schon gute Argumente gebracht, warum ich als Java-Entwickler erstmal sagen würde, warum brauche ich das überhaupt? Ne, da haben wir Syntax-Sugar und sowas ein bisschen gehabt. Aber warum kann ich denn überhaupt von Java zu Kotlin relativ leicht wechseln? Du hast eben schon gesagt, die laufen parallel. Das ist ja eher ungewöhnlich, oder?
Ja, ungewöhnlich würde ich es vielleicht nicht sagen. Also es gibt schon mehrere Programmiersprachen, die sich ein Konzept annehmen. Genau, letztendlich läuft beides auf der JVM, auf der Java Virtual Machine. Und dadurch laufen die Sprachen in beiden Umgebungen. Beziehungsweise Kotlin wird ja auch letztendlich einfach in Java-Code ja auch kompiliert. Genau, und da gibt es ja also auch zum Beispiel Scala, läuft ja auch auf der JVM, hat theoretisch auch den Anspruch, da eine gewisse Vereinbarkeit herzustellen. In der Praxis, ich habe selbst keine Erfahrungen mitgemacht, aber ich habe das von einigen Kollegen in der Vergangenheit gehört, dass das mit Scala und Java in einem Projekt nicht so gut funktioniert. Mit Kotlin, wie gesagt, die Entwickler von JetBrains haben das mit als ein Key-Feature auch ausgerufen in ihrer Entwicklung. Das ist dementsprechend auch die Literatur. Geht viel darum, wie man jetzt die Sachen eben benutzt, aus Java heraus Kotlin-Code aufrufen oder aus Kotlin-Java-Code aufrufen. Genau, und das habe ich auch keine Erfahrung mit. Das sieht auf jeden Fall erstmal ganz, ganz clever gelöst aus. Bis jetzt habe ich tatsächlich noch kein Projekt mit beiden zusammen gemacht, beziehungsweise, ich würde mal sagen, wo kein Produktivcode gemischt war. Wir hatten eine andere Mischform. Aber jetzt wirklich Java-Code aus Kotlin heraus aufrufen und andersrum, habe ich noch keine Erfahrung, ja.
Okay. Stichwort JVM ist ja eigentlich super spannend, ne? Also Java hat ja mal gestartet, da können sich vielleicht einige noch erinnern, Build Once, Run Everywhere, so hieß der Slogan, glaube ich, und da war die JVM so ein entscheidender Bauteil, ne? Man konnte quasi Java-Code schreiben und den auf verschiedenen Computersystemen mit einer JVM starten. Ist ja super spannend, dass jetzt die JVM quasi eine Art Plattform geworden ist für Programmiersprachen, um sich da weiterzuentwickeln und auch dieser Mix, ne, zwischen Sachen. Du hast eben gesagt, du hast jetzt nicht die Erfahrung mit Java und Kotlin gemischt. Ich habe ja vorhin gesagt, ich mache mal die Product Owner Rolle. Wir haben tatsächlich ein Projekt am Laufen gehabt, wo wir diesen technischen Durchstich gemacht haben. Da haben wir zum Teil Kotlin-Code gehabt, der auch in Production lief, mit Java zusammen. Und es ist, so wie man es vermuten kann, relativ schwierig gewesen, weil man ja auch echt immer umdenken muss, ne? Also die Beschreibung der Klassen ist ein bisschen anders. Ich muss im Endeffekt ja zwei Programmiersprachen können, ne? Und Experte in zwei Sachen ist, glaube ich, relativ schwierig. Aber wie ist da deine Einschätzung? Wie hoch ist die Hürde, da wirklich umzuwechseln von Java zu Kotlin? Du hast jetzt die Chance genutzt bei einem neuen Kunden, aber vielleicht kannst du da ein bisschen schildern, wie es für dich war, da reinzukommen.
Genau, für mich die Umstellung, ich fand sie nicht, ganz persönlich, nicht so schwierig. Und vielleicht so zum Beispiel ein Scala-Projekt mir anzuschauen, da daran weiterzuentwickeln. Letztendlich, Kotlin für mich ist sehr viel Synthetic Sugar. Also Kotlin setzt sehr viel einfach auf Java auf und erweitert es um sinnvolle Funktionen. Also sei es, dass die Listenfunktionen mehr Optionen bieten, was man, wie man Listen transformieren kann oder sich Elemente rausziehen kann oder Operatoren überladen kann, sodass man auch hier zum Beispiel anders auf Listen zugreifen kann oder eben so. ich nenne es mal primitive mathematische Operatoren, also wie das Pluszeichen auf einer Liste ausführen kann und um Elemente hinzuzufügen, wo im Hintergrund einfach die Add-Methode aufgerufen wird. Aber im Kern, ja, es gibt einmal so diese bisschen andere Syntax, dass man halt eine Methode mit Fun beginnt, deswegen auch der Kotlin ist Fun. Werbespruch.
Ah, okay. Das kann ich auch noch nicht, ja.
Und ja, so ein paar kleinere Sachen. Ich finde aber aus meinem Gefühl heraus, man kann Kotlin wie Java-Code schreiben. Also ich hatte jetzt, wo wir das Projekt angefangen hatten, mal ganz stumpf einfach, ich habe gesagt, okay, ich mache jetzt Kotlin als das neue Ding und den Rest lasse ich alles gleich. Also wir machen weiterhin Spring Boot. Ich habe weiterhin erst mal am Anfang mit Maven noch gearbeitet und letztendlich die ganzen Konzepte, die Kotlin so bietet, habe ich mir dann erst nach und nach eingelesen, reingeschafft und eingebaut. Am Anfang würde ich behaupten, das war eigentlich total stumpfer Java-Code, nur halt in Kotlin geschrieben. Und das hat für mich, also auch den Einstieg, als ich mich damals das erste Mal beschäftigt habe, fand ich relativ schnell, weil es eben diese Möglichkeit gibt, vielleicht zu Scala, wo halt in die Sprache schon ganz viele Programmierkonzepte mit eingebaut sind, die man da verwenden sollte, bietet halt Kotlin die Möglichkeit, ganz einfaches Java, OOP zu schreiben und man muss die ganzen fancy Konzepte nicht benutzen, man hat halt die Möglichkeit dazu.
Also es klingt natürlich gut, wenn man sagt, ich kann da quasi stumpf Java-Code schreiben. Ich frage mich dann direkt wieder, warum soll ich das denn tun? Klar, du hast gesagt, man kann jetzt das machen, ne? Aber ist es jetzt schwer, Java-Entwickler zu bekommen? Oder also gefühlt ist Kotlin ja gerade auf so einem Hype-Train, ne? Viele bei uns in der Firma intern nutzen das, Google hat auch schon umgestellt, man nimmt das immer vermehrt wahr. Also ist es wirklich schwer, Java-Entwickler zu bekommen? Oder was sagt deine Bubble? Sind die alle umgeschwungen von Java zu Kotlin oder sowas?
Nee, also ich habe jetzt auch in Vorbereitung für den Podcast nochmal so ein paar Listen mir angeguckt. Es gibt ja von Stack Overflow so einen Bericht jährlich von GitHub etc. Java ist auf jeden Fall immer noch so unter den Top 5, Top 10, Top 5 der Programmiersprachen. Also es ist immer noch schon sehr verbreitet, was die Leute machen.
Wir waren mal Platz 1, glaube ich.
Ja.
Vielleicht schon lange her, aber
ja. Ja, genau. Genau, also halt neben den Größen wie Python und C++, C#, etc., JavaScript ist auf jeden Fall Java noch, ist halt auch wirklich noch sehr, sehr verbreitet. Und Kotlin, ja, ich will gar nicht so sehr sagen, dass es der heiße Scheiß ist. Ich glaube, es ist schon ein bisschen abgekühlt und es ist gerade in so einer Übernahmephase, dass Leute eben merken, okay, das scheint was zu taugen, da sind Leute dahinter, das entwickelt sich weiter, das sieht stabil aus, lass uns das mal angucken und übernehmen.
Das ist ein guter Punkt, ne? Gibt wahrscheinlich auch viele Sachen, die erstmal cool wirken oder irgendwie einen Effektivitätsvorteil bieten, wie auch immer der aussehen mag, aber Dinge brauchen Zeit, ne? Java kommt ja aus den 90ern und ist immer noch aktuell und wird verwendet und du hast es ja auch schon gesagt, Java holt ja so ein bisschen auf, die orientieren oder lassen sich inspirieren von anderen Modellen und machen es einfacher. Insofern, ja, ich glaube, der Faktor Java war für mich zumindest immer in meiner Entwicklerzeit auch die größte Community, ne? Wenn du was Java suchst, da gibt es immer irgendwas, ne? Es gibt Stack Overflow, es gibt Bibliotheken, Spring und so weiter. Ist das ähnlich bei Kotlin oder muss ich so ein Ökosystem erst nochmal finden oder eine Community?
Beides, würde ich sagen. Also wie gesagt, wieder das Thema Interoperabilität. Dadurch, dass du eben Kotlin gut mit Java verbinden kannst, findest du relativ viel zu dem Thema, also wo Leute versuchen eben Spring Boot mit Kotlin laufen zu lassen und dann die typischen Fragen, über die man anfangs stolpert, weil irgendwie Annotationen anders funktionieren in Kotlin. Da findet man viel Hilfe. Letztendlich hast du quasi dieses ganze Java-Wissen, was draußen so gibt in den Communities, kannst du ja weiterhin anzapfen, musst dann nur für dich selber übersetzen in Kotlin-Code. Es tut sich aber auch ganz viel, was Kotlin-Frameworks angeht. Also KTOR zum Beispiel als so ein Framework für Webservice oder ja Webservice-Entwicklung. Es gibt neue ORM-Frameworks, also Richtung Datenbank-Mapping, die dann halt auf den neuen Features oder diesen zusätzlichen Features, die Kotlin bietet, aufsetzen und dann halt neue Paradigmen mit einbauen. Aber man kann auch sehr gut die bisherigen Java-Bibliotheken, die es so gibt, weiterhin verwenden. Mhm. Deswegen, community-mäßig, man findet recht viel. Jetzt ja, der heiße Scheiß mit ganzen ChatGPT und sowas und Copilot, die sind da auch schon recht hilfreich. Also die haben da anscheinend auch schon eine ganz gute Basis an Wissen, um Code zu generieren. Okay. Es scheint was da zu sein.
Also ich setze mal wieder die Produktbilder auf. Das heißt, wenn ich Entwickler habe, die Java können, ist der Umstieg zumindest nicht so gravierend. Ne? Es läuft beides kompatibel zueinander, Java und Kotlin. Die Community-Größen sind unterschiedlich, aber man kann quasi das im Geist übersetzen. Und die größte Gefahr für mich, aus dieser Produktsicht ist ja, jemand kommt mit einer neuen Programmiersprache, ich muss alles neu bauen. Und das hast du ja so ein bisschen verneint. Ne? Ich kann weiterhin mit Spring Boot und sowas mit den bestehenden Frameworks arbeiten. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt, ne? Weil du hast eben Ktor gesagt, die haben ja andere Konzepte, sind vielleicht besser angepasst auf Kotlin, aber zumindest dieser Schritt hin zu was Modernem leichter und hat keinen effektiven Nachteil. Zumindest habe ich jetzt keinen gehört, wo ich sagen würde, das geht halt gar nicht. Ne?
Ja, genau, vielleicht Thema Migration. Ich hatte eben schon berichtet, ein Projekt hatten wir, wo es war ursprünglich in Java entwickelt und wir hatten damals auch am Anfang gesagt, oder überlegt, Java oder Kotlin. Dann halt die klassische Antwort, ja, wir haben aber hier Projektstress und Deadline, lass doch mal lieber Java machen, weil das schaffen wir, da wissen wir, dass wir es schaffen und müssen uns nicht was Neues einarbeiten. Aber eigentlich wäre Kotlin auch ganz cool. Also in dem Projekt sind wir dann letztendlich hingegangen und haben die Tests umgestellt erstmal. Also haben die Tests alle in Kotlin geschrieben. Haben wir vorher Groovy mit Spock benutzt und sind dann einmal durchgegangen und haben die ganzen Tests umgestellt auf Kotlin. Mhm. Und das ist auch so ein Thema, auch wieder auf mein aktuelles Projekt zurückgeblickt. Man kann halt gut mit, wie gesagt, mit Kotlin und Standard-Frameworks anfangen und sich dann halt auch hinsetzen und zu überlegen, was gibt es denn jetzt noch und wie kann ich das denn umstellen, Schritt für Schritt. Also als Beispiel haben wir jetzt bei uns die Tests, habe ich auch erstmal mit JUnit ganz normal angefangen zu schreiben und dann als erstes das Mocking-Framework ausgetauscht, Mockay, Kotlin-spezifisches, und habe mir dann parallel auch schon angefangen, Code-Tests anzuschauen als Kotlin-spezifisches Testing-Framework. Und so kann man auch nach und nach ganz gut eben diese neuen Bibliotheken damit reinbringen.
Das hast du eben gesagt mit Groovy und Spock, glaube ich, ne? Das ist wahrscheinlich deswegen einfach, weil man auf die End-to-End-Tests ein separates Projekt packt, ne? Oder war das bei euch nicht der Fall? Oder
warum? Nee, das war direkt alles im selben Projekt und selber Code. Also wir haben auch die Unit-Tests mit Spock geschrieben, ja.
Ja, Migration, da kann ich tatsächlich eben meine Geschichte erzählen, wie wir zu Kotlin gekommen sind. Tatsächlich haben wir auch ein Projekt gehabt, Java, ungefähr 2, 2,5 Jahre alt. Und dann haben einige Entwickler gesagt, wir würden mal gerne Kotlin ausprobieren. Da haben wir so einen technischen Durchstich gemacht, mal geguckt, wie sich das so anfühlt, ob das alles so läuft. Und da haben wir tatsächlich dann Teilklassen umgeschrieben und sind aber an diese Falle reingelaufen, die wir eben auch schon beschrieben haben. Natürlich kann das parallel zueinander laufen, aber langfristig ist es halt ein Benefit, kein Benefit, ein Nachteil, zu sagen, ja, jetzt muss ich Kotlin und jetzt wieder Java, also dieser Break im Kopf, der ist manchmal schwierig. Also
kann ich mir gut vorstellen, ja.
Gerade als Fullstack, ne, jetzt mache ich mal ein bisschen SQL-Queries, dann CSS und dann schreibe ich irgendwie eine Java-Klasse. Also das ist manchmal ganz schön schwierig. Und da haben wir uns tatsächlich entschieden, ein Tool einzusetzen, das einfach diese ganzen Java-Dateien dann zu Kotlin überträgt. Ne? Und es hat tatsächlich auch ganz gut funktioniert, aus meiner Sicht zumindest. Ne? Also es war dann einfach ab einem bestimmten Tag, hatten wir einen separaten Branch und gesagt, wir migrieren alles und dann läuft es. Also Tests liefen durch, die Applikation lief auf dem Abnahmesystem und sowas. Ne? Natürlich gab es ein bisschen Gemecker von den Entwicklern, dass der Code nicht so schön ist. Ist ja auch logisch, ne, weil es wird ja quasi automatisch übersetzt, aber war erstmal funktional, ne. Also da gab es dann das nächste Ticket mit, wir müssen den Code nochmal refactoren. gut, ob das Produkt denn besser macht, sei mal dahingestellt, aber zumindest muss man ja auch ein bisschen die Developer Experience da fördern, ne. Ja. Wie ist das bei dir? Kennst du da Tools, die das machen, oder hast du schon mal ein komplettes Projekt migriert oder testweise mal ausprobiert? Weißt du, wir reden ja, vielleicht kurz im Kontext, wir reden ja nicht von irgendwie Hallo-Welt-Controllern mit 20 Dateien. Wir reden über tausende Dateien und hunderttausende Zeilen Code, ne, die man mehr übersetzen muss bei größeren Projekten. Ne? Das ist schon eine immense Aufgabe.
Mit kompletten Übersetzungstools etc. habe ich noch keine Erfahrung gemacht. Ich arbeite, wie schon gesagt, hauptsächlich in IntelliJ und da ist die Tool-Unterstützung für Kotlin mittlerweile ganz gut. Es war am Anfang alles ein bisschen hakelig und false positives, was so Fehlermeldungen anging. Mittlerweile ist aber, also meine Erfahrung ist, das läuft sehr gut. Unterstützt es auch sehr gut. Also eben auch so Sachen wie Typinferenz. Dann gibt es eben von IntelliJ dann Type-Hints, die man sich anzeigen lassen kann. Und ich nutze da gegebenenfalls, wenn ich eben mal Java-Code irgendwo herhole und den einfügen will, dann, also IntelliJ macht auch direkt so eine Transformation, der erkennt, wenn das Java-Code ist und den du da reinpastest, dann übersetzt er sich das auch direkt in Kotlin-Code. Und das funktioniert, das mache ich natürlich nur für kleine, so für kleine Code-Schnipsel. Und dann gucke ich dann nochmal drüber, ob das auch alles so passt. Aber in der Regel sieht das immer ganz gut aus.
Genau, ist auch, glaube ich, gut zum Lernen, ne? Wenn man mal gucken kann, das ist jetzt meine Klasse oder meine Berechnung und wie würde das in Kotlin aussehen, ne? Macht bestimmt auch
durch. Ja, oder auch am Anfang für so Lernzwecks. Man kann dann eben IntelliJ, du machst ein neues Scratch-File auf mit Java-Code, kriegst da deinen Java-Code rein, den du kennst, kopierst den rüber und guckst mal, was IntelliJ daraus macht in Kotlin-Code. Also wenn es halt mal ein bisschen quick and dirty oder halt nicht den harten Weg über Doku lesen so gehen willst, das funktioniert ganz gut.
Vielleicht du hast auch schon ChatGPT gesagt, da der nicht so geheime Tipp, einfach mal von ChatGPT so Basiscontroller erstellen lassen und sich mal angucken, wie das nachher funktioniert. In der Regel funktioniert das ganz gut, zumindest den Code generiert, und ich finde das zum Lernen tatsächlich ganz spannend, ne? Aber wahrscheinlich hat es jeder schon mal ausprobiert. Ne? Okay, machen wir mal einen Haken drum, das heißt, wir wissen jetzt, dass Kotlin ein guter Ersatz für Java sein kann. Ne? Man kann gewisse Expertisen mitnehmen. Das macht durchaus Sinn. Und Übersetzungstools gibt es auch. Du hast IDE-Tools gesagt. Ich habe jetzt hier Tools genannt. Oder ich habe es nicht genannt. Ich habe gesagt, dass es welche gibt. Die Tools selber kenne ich, aber da hilft sich ja googeln. Das hat auch ganz gut funktioniert. Insofern ist der Weg hin zu einem Kotlin-Projekt erstmal gegeben. Jetzt möchte ich aber gerne wissen, welche Vorteile bringt das aus Produktsicht? Man darf ja eigentlich nie vergessen, Software ist ja aus meiner Sicht ein Tool, um ein Problem zu lösen, ne? Und das Produkt soll es am Ende lösen. Das heißt, Software ist ein Weg hin zu einer Lösung. Und ob ich jetzt Java oder Kotlin oder Scala oder jetzt ganz verrückt Node.js unter der Haube habe, am Ende ist es doch identisch. Oder wie ist da deine Meinung? Weil wir haben zum Beispiel solche, was ja gern reingeworfen wird, ist ja Performance. Der Code, der läuft jetzt 30% schneller. Ist das überhaupt wichtig? Ne? Also wahrscheinlich mal auch in die Frage an dich, wie viele Stunden am Tag programmierst du denn reell? Oder bist in Meetings, liest Dokumentation, schreibst Dokumentation und dergleichen? Ne?
Genau, die Produktsicht. Da habe ich immer so das Beispiel im Kopf, wenn du jetzt zu Ikea gehst und dir einen Tisch kaufst, dann ist dir ja eigentlich auch egal, ne, was, ob da jetzt ein Hammer benutzt wurde oder eine Säge. Dir geht es halt darum, was ist der Tisch und funktioniert der, enthält der, etc. Und so ist es im Grunde in der Softwareentwicklung auch erstmal augenscheinlich. Aber auch da ist ja der Fall, wenn der Handwerker mit gutem Werkzeug arbeitet und sauber arbeitet, dann ist das Produkt am Ende auch besser. Und so ist es bei uns, würde ich sagen, auch. Das heißt, Kotlin bietet Features, die den Code sprechender machen, sodass er besser verstanden werden kann, besser erweitert werden kann. Vielleicht auch noch ein Thema, die ganzen Extension Functions, die Kotlin bietet, oder das Konzept von Extension Functions, lassen den Code auch gut erweiterer machen oder auch Libraries gut anpassen. Und letztendlich kann man, würde ich behaupten, mit Kotlin auch DDD sehr gut und vielleicht, wenn ich mich aus dem Fenster lehnen würde, sogar noch besser umsetzen als mit Java, weil du über Extension Functions, über domänenspezifische Sprache, also du kannst halt, hast mehr Möglichkeiten, auch den Code zu organisieren, sodass du besser die Domäne im Code abbilden kannst. Dadurch kannst du die Entwickler nochmal mehr abholen, was das Domänenwissen angeht und die Domänenentwicklung. Und hast quasi die Produktentwickler und die Softwareentwickler können noch ein bisschen näher zusammenrücken und haben somit letztendlich ein besseres Ergebnis. Am Ende ist es ein Tisch, ob der, wie er jetzt gebaut ist, sieht das mal egal aus, aber ich glaube, dass der Prozess dahin sicherer im Sinne von besseres Verständnis, bessere Wissensverteilung, mehr Sicherheit, auch das Thema Null Safety in Kotlin sehr viel mit sich bringt, sodass man eben diese modernen Programmierparadigmen anwenden kann und so letztendlich auch ein robusteres System entwickeln kann. Also robust im Sinne von Betrieb, aber auch robust im Sinne von der Entwicklung, also Weiterentwicklung etc.
Und das hast du mir fast schon verkauft, ne? Also robust, Resilienz habe ich gehört, bessere Wartbarkeit, besseres fachliches Verständnis und sind ja Sachen, die vielleicht, wenn man jetzt überlegt, man migriert auf sowas, ne, dass das kurzfristig dann einen höheren Pain verursacht, weil die Leute müssen sich ja auch trotzdem noch einarbeiten. Ne? In der Regel bist du Experte in was, nur wenn du es quasi Monate oder Jahre lang machst, das ist erstmal okay. Ne? Aber es gibt ja tatsächlich auch dieses schöne Beispiel, gibt es bestimmt einen Fachbegriff für, aber Projekt startet ganz schnell und es erhöht sich, also der Aufwand und die Zeit für Features erhöht sich immer weiter. Und das liegt ganz oft daran, dass Software halt komplex wird, die Fachlichkeit immer größer wird und auch die Wartbarkeit extrem schwierig wird. Ne? Und wenn das so ein bisschen dagegen zahlt, dann kriegst du zumindest mein Okay aus Produktsicht. Und du hast eben noch DDD gesagt, ne? Also Domain Driven Design steht's dafür. Also die Abbildung von Fachlichkeit im Code, so würde ich das zumindest beschreiben. Wer da mal tiefer reingehen will, kann tatsächlich die erste Folge nochmal hören. Was ist eigentlich DDD? Olaf, da geht er ein bisschen näher auf das Konzept ein. Ne? Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was das nachher bringt und dass man ja bessere Software schreiben würde. Wie messe ich das denn? Das ist wahrscheinlich ganz fies jetzt die Frage, aber da haben wir uns bei uns im Team auch drüber unterhalten, weil da so ein bisschen das Performance-Argument gebracht wurde. Ne? Wir entwickeln ja schneller und die Software läuft ja auch schneller, aber da würde ich immer reinbringen, ja, Software läuft jetzt schneller, aber in Zeiten von Cloud kann ich einfach 20 neue Pods, also neue Server hinstellen und habe den gleichen Effekt für weniger Geld. Ne? Habt ihr euch damit mal beschäftigt, oder du speziell, beim Messen von Performance, also technisch, wobei ich das gar nicht für so wichtig halte, aus Produktsicht zumindest, und auch der Umsetzbarkeit von Features. Hast du dich da mal mit beschäftigt?
Ja, also zur Bewertung von Kotlin insgesamt, also Performance ist ja nur ein Teil. Du hattest es ja vorhin auch schon angeteasert, Thema Developer Experience ist ja auch wichtig. Glaube ich auch tatsächlich aus Projekt- oder Produktsicht wichtig, dass man halt die Entwickler müssen halt auch glücklich sein, die müssen halt auch Spaß haben, an dem Produkt weiterzuentwickeln, und Teil davon ist eben auch die Programmiersprache und das Framework etc. Das heißt, wenn man das erstmal messen will, kann man natürlich einfach mit seinen Entwicklern reden und versuchen, auf so einer qualitativen Ebene zu erfassen, fühlen sich die Entwickler jetzt zumindest schneller, also sind sie glücklicher etc. Also ich glaube, das kann man halt nur durch Reden. Solche Sachen kannst du schlecht quantitativ erheben. Und zum Thema Performance, es gibt da auch relativ viele Ressourcen, die Java und Kotlin miteinander vergleichen. In der Geschwindigkeit, jetzt die Sachen, die ich mir letzte Zeit angeschaut habe, entweder sie nehmen sich nichts oder Kotlin ist ein bisschen schneller. Also so im Millisekundenbereich, sag ich mal, wenn eine Java-Funktion für irgendwas 40 Millisekunden braucht, dann braucht die Kotlin-Funktion 35 Millisekunden oder so. Also ich würde mal schon sagen, in einem Umfeld, wo wir uns bewegen, also Webshop-Entwicklung, ist das alles relativ vernachlässigbar. Wir haben halt keine großen Algorithmen oder großen Datentöpfe, die schnell verarbeitet werden müssen, sondern es geht halt um einzelne Requests. Natürlich dann viele Kunden, also die Menge ist dann viel, da wird es dann interessant. Genau, aber auf so einer Performance-Ebene nimmt es sich, glaube ich, nicht viel. Und du hattest ja vorhin auch schon das Thema also ein bisschen angesprochen, von wegen, viele Sprachen gehen ja auf die JVM. Und gleichzeitig gibt es ja auch den gegensätzlichen Trend, dass viele Sachen jetzt auf nativ umsteigen. Also GraalVM als quasi natives Java, nenne ich jetzt mal. Kotlin hat auch das Feature Kotlin Native, dass man quasi Kotlin auf Maschinencode kompilieren kann, dass es nicht mehr auf der JVM läuft. Und das ist halt auch, bringt auch mal sehr viel Performance. Aber letztendlich in unseren, wie gesagt, in unseren Tätigkeitsbereichen ist es, wie du sagst, du hast eben so viele Stellschrauben, an denen du drehen kannst, um deine Performance zu verbessern. Ja, dann ist die Frage so ein bisschen auch schwierig zu beantworten. Ist es jetzt die Programmiersprache, die es viel schneller macht, oder ist eigentlich eher die Datenbank das Bottleneck oder ist das Netzwerk das Bottleneck? Deswegen Messbarkeit, ja, du kannst halt die Sachen angucken. Im Big Picture würde ich mal behaupten, ist das nicht entscheidend. Mhm. Zwischen Java oder Kotlin, was Performance angeht.
Bin ich voll bei dir. Das wird ja oft auch gesagt, Java ist nicht so schnell. Am Ende kommt es auf den Kontext an, ne, wo man drin, wenn man jetzt in Embedded Systems ist, wo irgendwie Millisekundenbereich zielen, denn vielleicht, ne, ist für uns nicht relevant. Wir handeln das Ganze quasi gerne mit horizontaler Skalierung ab. Ne? Wir stellen mehr Pods hin, mehr Hardware und so weiter. Und es kommen halt ganz viele Requests an. Ne? Und ja, das finde ich dann gar nicht so gravierend. Und du hast gesagt, Developer Experience ist tatsächlich auch ein Teilbereich, weswegen wir uns für Kotlin entschieden haben, weil die Entwickler sollen auch zufrieden sein. Und wenn du zufriedener bist und Bock auf deine Arbeit hast, dann ist zumindest meine Erfahrung, dann machst du auch schneller Sachen und mal ein bisschen, läufst du vielleicht die 110% für ein paar Tage, ist dann auch okay.
Genau, ja, so ist es zumindest bei mir gestartet. Ja. Erstmal, ich wollte halt mal ausprobieren. Also mich hat erstmal Kotlin einfach aus Developer Experience happy gemacht, dass man was Neues ausprobieren kann. Ich bin in der Regel eigentlich nicht so der Shiny New Object-Typ, aber ja gut, ich habe es mir auch eine ganze Zeit lang angeguckt, bis ich es dann mal produktiv benutzt habe. Aber genau, mit der Zeit kamen dann wirklich mehr und mehr Features, die ich dann doch lieben gelernt habe, sage ich mal. Also so, ich hatte es ja gerade eben schon angesprochen, Extension Function in Kotlin, das ist im Grunde auch, worauf viel basiert, dass Kotlin, also du kannst halt in Kotlin Objekte oder Klassen erweitern, die nicht in deinem Scope liegen. Also wenn ich zum Beispiel eine externe Library habe und ich möchte jetzt, die hat irgendwie nur Getter, Setter und irgendwie so ganz arbiträre Funktionennamen, Add etc. Und das ist aber alles eben nicht irgendwie passend zu meiner Domäne, kann ich in Kotlin auf dieser Klasse eine neue Methode definieren. Die Methode liegt dann quasi in meinem Code, aber ich kann sie so benutzen, als würde sie Teil der Library sein. Und das ist im Grunde auch das, worauf Kotlin aufbaut. Also Kotlin hat selbst auch ganz viele Extension-Functions für Java, also Java Collection etc. Geschrieben, was sie eben für hilfreich erachten. Und das ist dann aber auch genau der Punkt, wo dann das DDD, wo das dann beim DDD hilft, dass du sagen kannst, ich habe jetzt hier irgendwie eine externe Library und eigentlich brauche ich die Methode oder ich möchte das sprechender in meinem Kontext ausdrücken und dann kann ich eben auch eine Extension-Function schreiben und muss halt nicht zu dem Library-Ersteller gehen, der halt irgendwas baut, nur für meine meine Domäne etc.
Also Extension-Fragen. Jetzt greifst du fast schon ein bisschen vor. Ich wollte dich gleich noch deine drei Lieblingsfeature in Kotlin fragen. aber gucken wir gleich mal. Kurz zum Thema noch Performance. Nach meiner Erfahrung ist auch so, die Performance der Programmiersprache, die sind ja alle ähnlich. Ne? Oft hast du so Performance-Probleme auf Basis von einer Architektur, die man ja selber auswählt. Ne? Also die Programmiersprache ist gar nicht so entscheidend, sondern die Struktur, in der also diese Programmiersprache eingebettet ist. Ne? Also in diese E-Commerce-Systeme, was man outsourced und Service baut. Ne? Dann kommen wir zum Ausblick. Jetzt mal eine kritische Frage. Schreiben wir in 2 bis 5 Jahren alle noch Kotlin?
It depends, wie so oft.
danke, ja.
Nee, also es ist natürlich immer die Frage, ist die Umgebung dafür geeignet? Also wir sind ja hauptsächlich in Kundenprojekten unterwegs. Das heißt, die Kunden, es liegt erstmal an den Kunden, auch Kotlin einsetzen zu wollen. Mein Wunsch wäre ja, wäre schon cool. Also ich könnte es mir vorstellen. Ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen, dass wir, also du hast vorhin schon gesagt, Java zieht ja auch immer mehr nach. Java hat in, ich glaube, Java 8 die Streams eingebaut. Jetzt gibt es Records, die sehr ähnlich zu den Data Classes in Kotlin sind, also die eben auch schon versuchen, Boilerplate rauszunehmen. Letztendlich entwickelt sich Java ja auch weiter. Ist halt, ich sage jetzt mal nur so, hängt halt so ein bisschen hinterher immer. Das aber, also klingt halt schlimmer, als es ist. Vollkommen wertfrei. Genau, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir auch weiterhin Java entwickeln. Ich glaube aber, mit den Features, die Kotlin bietet, oder anders gesagt, der Pain ist gering genug, glaube ich, dass man den Umstieg schaffen kann, machen kann. Und die Benefits sind da, davon habe ich ja vorhin geredet. Deswegen glaube ich schon, dass es, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir bald auf, oder dass mehr und mehr Kunden und dementsprechend auch wir auf Kotlin umstellen.
Genau, also das hast du schon gesagt, es kommt halt immer auf die Kunden an. Ne? Wir betreuen Kunden teilweise mit so 10 Jahre alten Systemen, die dann immer weiterentwickelt werden. Aber der Trend geht ja so ein bisschen hin, in kleinere Fragmente große Projekte zu schneiden. Und dann kann es durchaus sein, dass man diese kleinen Fragmente dann mit ein bisschen moderneren Sachen reinbringen. Ne? Das wirkt übrigens, weil du gesagt hast, Java holt immer ein bisschen auf. Das ist auch, glaube ich, leicht immer. Ne? Also Kotlin wirkt so wie dieses coole neue kleine Startup, das einfach mal was raushauen kann und wir gucken mal. Und Java ist so ein bisschen der große Gigant, ne? Auch von der Anzahl der Nutzer her, die so ein bisschen nicht ganz so progressiv sein können. Ne?
Genau. Ja, müssen ein bisschen mehr aufpassen, genau. Wobei Kotlin hat das auch, also Kotlin muss ja eben auch auf Java kompatibel sein.
Oh, stimmt, ja, genau.
Ich weiß gar nicht, wie weit die versuchen, kompatibel zu sein. Also in dem Buch, was ich gerade lese, das geht, glaube ich, noch von Kotlin 1.1 oder Kotlin 1.0, ich bin mir gar nicht sicher, ist ein bisschen älter. Und da sind sie auf jeden Fall noch bis Java 6 kompatibel. Das weiß ich, weil sie das ein paar Mal ansprechen. Also weil sie halt die Streams in Java 8 ansprechen und das die ja davor noch nicht gab und deswegen Kotlin machen sie das so und so. Das heißt, die sind da auch schon darauf bedacht, ältere Versionen mit einzubeziehen. Aber genau wie du sagst, Java, dadurch, dass das verbreitet ist, müssen natürlich noch ein bisschen mehr darauf achten, dass sie da stabile Entwicklung vorantreiben.
Ja, ist ein guter Punkt, ne? Kotlin mit dieser Kompatibilität, das ist am ersten Mal ein riesen Benefit, ne? Aber wenn sich dann verbreitet hat, ist das auch quasi ein riesen Nachteil, dass ich immer kompatibel sein muss mit etwas, was nicht in meiner Hand liegt, ne? Da muss man mal schauen, wie sich da die Entwicklung, ja, wohin die geht. Aber wenn ich jetzt mit Programmieren starten wollen würde, wäre Kotlin denn eine gute Wahl? Ich frage, weil ganz oft gesagt wird, am besten nicht mit Java anfangen, weil dann musst du erstmal OOP und sowas verstehen, ne? Klassen und Objekte und Methoden und so weiter. Das oft gesagt wird, eigentlich ist ein bisschen mit JavaScript gut bedient, weil schnelle Ergebnisse und da geht es ja drum. Also die Frage ist, würdest du Anfängern empfehlen, mit Kotlin zu starten oder ist das vielleicht nicht die beste Option?
Ich habe vor kurzem mal, wir hatten einen Gast da, der bei uns einen Workshop gegeben hat, Mike Sperber, kann ich glaube ich sagen. Der hat mal gesagt, dass aus seiner Sicht, es gibt keine Programmiersprache, die gut ist, um Programmieren zu lernen. Also alle haben irgendwo ihre Hakeligkeiten und es gibt eigentlich keine Programmiersprache, wo man richtig gut anfangen kann, die didaktisch gut aufgebaut ist, sodass man Programmieren lernen kann. Ich glaube, ja, es ist schwierig zu beantworten, die Frage aus meiner Sicht, weil ich habe ja nun viele Jahre Java-Erfahrung.
Hast einen kleinen Bias, ja.
Ich habe einen Bias, ja. Wobei der Bias vielleicht trotzdem halt in Richtung Kotlin geht, weil man kann Kotlin hat zum Beispiel auch als Feature, dass man eben nicht alles in die Java-Klasse packen, also in Klasse packen muss, sondern man kann auch Funktionen auf oberster Ebene definieren. Und letztendlich kann man, in IntelliJ mache ich das auch recht häufig, mit Scratches arbeiten generell, aber auch in Kotlin nochmal ein bisschen mehr, weil man da direkt auch quasi so skriptmäßig Code ausführen kann. Also das ist in dem Sinne ähnlich zu zum Beispiel Python oder JavaScript, hat es eben auch gesagt. Das heißt, ja, ich würde schon sagen, dass es ein bisschen, ja, ist, glaube ich, schon ein bisschen einfacher zu lernen, eventuell. Auf der anderen Seite hat es eben auch, also das Schöne in dem Sinne an Java ist halt, ja, es hat halt diesen komischen Einstieg, dass du OOP verstehen musst und immer mit Klassen arbeiten musst, etc. Aber dieses Korsett ist ja auch immer ganz gut, um zu lernen, weil du halt eben dich auf bestimmte Sachen fokussieren musst.
Das stimmt.
Und das könnte man Kotlin ja auch vorhalten, dass du halt dann so viele Möglichkeiten hast, Sachen auszudrücken. Also du kannst halt eine Funktion in eine Klasse packen oder auf oberste Ebene oder du kannst eine Extension-Function schreiben. Dann ist ja die Frage, letztendlich hat man dann so ein bisschen kognitive Last, dass man also ein bisschen mehr kognitive Last durch die Freiheiten, weil du dich halt mehr darüber Gedanken machen musst, dich entscheiden musst, wo du jetzt was hinpackst. Und das kann ich mir vorstellen, das könnte am Anfang vielleicht ein bisschen irritierend sein, wenn man als kompletter Anfänger anfängt. Gleichzeitig ist es aber halt, also weiß nicht, ich glaube, die Didaktik geht ja auch immer weiter und man lernt halt dann die Sachen gleich mit. Also das ist halt auch die Frage, wie einfach das Setup aufgebaut ist, wie man die Sprache lernt.
Das stimmt. Es gibt ja tatsächlich auch bei Swift so Playgrounds, die mitkommen, ne? Also die Programmiersprache von Apple, wo man so ein bisschen rumspielen kann, das ist dann wahrscheinlich eher freundlicher, ne? Und kommt wahrscheinlich auch darauf an, woher man kommt. Es gibt auch so Baukästen, Scratch, das ist glaube ich auch von Google, wo man so GUI-Sachen zusammenklicken kann, ne? Ist die Frage, wo man startet, ne?
Aber ich glaube, wo man herkommt und wo man hin will auch, ne? Also die Kotlin hat sich ja, also sie haben zumindest sehr viel ambitionierte Projekte so am Start, also in dem klassischen Kotlin, halt für die Mobile-Entwicklung oder Web-Entwicklung, also was halt sehr an Java anlegt. Hatte ich eben schon gesagt, es gibt Kotlin Native, um nativ Kotlin zu kompilieren. Es gibt auch Kotlin JS, um quasi aus Kotlin Code JavaScript zu bauen. Okay. Hatte ich mir auch schon mal kurz angeschaut. Jetzt zur Vorbereitung für den Podcast bin ich auch über Kotlin Data Frames oder generell Kotlin Data Science gestoßen. Das heißt, sie versuchen da auch so in die Richtung Pandas, JuPyter Dinge anzubieten. Also sie sind auf jeden Fall sehr umtriebig bei JetBrains. Und da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Das beobachte ich noch so ein bisschen mit Skepsis. Aber das sieht so aus, als würden sie versuchen, Kotlin überall reinzubringen. Und wenn das gut funktioniert, dann hast du natürlich den Vorteil, du musst dann nur eine Sprache lernen. Du machst zwar komplett abhängig von Kotlin, aber du kannst halt überall Kotlin verwenden. Das ist schon ganz, ganz cool auch.
Kann ein Benefit sein, ne? Genau. Vor allem, wenn man anfängt zu lernen, Sachen prägen sich ja auch ein, ne? Also ich weiß noch, public static void main string args ist quasi der Konstruktor von Java. Also wie oft ich das in der Berufsschule gemacht habe, davon träume ich nachts noch. Botschaft ist, lernt programmieren, egal welche Sprache. In der Regel ist das sehr nützlich und wir suchen auch Leute, die programmieren können. Insofern gerne auch da auf unsere Website gehen und noch Jobs Ausschau halten. So, kommen wir mal zur Tipps- und Tricks-Sektion. Du hast schon ein paar Sachen vorgegriffen. Was sind denn deine 3 Top-Features bei Kotlin? Du hast jetzt einmal schon beschrieben, diese Funktion, die man quasi rein injecten kann. Das Witzige ist, ich habe da tatsächlich an Java Reflection API, heißt das, glaube ich, ne, wo man sich auch so reinhacken kann. Und bei JavaScript nennt sich das Monkey Patching, quasi bestehende Objekte einfach um Funktionen zu ergänzen. Und das ist, glaube ich, das, was bei dir, zumindest bei mir, so hängen geblieben ist, dass das eins der 3 ist. Was sind denn die anderen beiden?
Genau, also für mich ein großes Ding ist das Thema Null Safety. Also Kotlin hat direkt in die Sprache eingebaut das Konzept, dass Objekte oder also Typreferenz null sein kann. Und da gibt es dann diesen Fragezeichen-Operator. Das heißt, ich kann einer Methode, sowohl Input, Output, durch ein einfaches Fragezeichen hinten dranhängen. Das ist auch so ein bisschen, ist ganz schön beschrieben im Buch auch, wie sie sich da so Gedanken gemacht haben, wie sie Sprache aufbauen, weil sie halt sagen, so das ist halt vielleicht da, also deswegen so ein Fragezeichen dahinter machen. Kann man halt gut abbilden, welche Objekte denn null sein können, welche nicht. Das macht viele Sachen sehr explizit. Also im Grunde dieses ganze große Thema Null Pointer Exception wird halt dadurch adressiert, dass ich explizit angeben muss, kann eine Variable null sein oder nicht. Und wenn sie null sein kann, dann bin ich gezwungen, vom Compiler das zu behandeln.
Ich habe es ja tatsächlich noch nicht selber gemacht. Das heißt, ich deklariere eine Variable, keine Ahnung, einen String-Vorname. Und wenn ich dann Fragezeichen ranmache, dann ist es denn nullable oder nicht?
Genau, wenn ich ein Fragezeichen ranmache, ist nullable, ja.
Okay, dann das heißt, also Default ist es nicht nullable. Das ist der Vorteil.
Genau, genau.
Okay.
Also jetzt, um vielleicht ein Beispiel zu machen, wir haben eine Adresse und ein paar Sachen müssen halt gegeben sein, damit es eine Adresse ist. Also wo ich jetzt eine Postadresse, wo ich irgendwie ein Paket hinschicken möchte. Das braucht halt einen Namen. Ich sage jetzt einfach mal Name allgemein, Vorname, Nachname. Ist dann noch eine andere Frage. Und das braucht halt irgendwie, muss halt irgendwie ein Ort sein, also irgendwas auf der Karte Darstellbares. Und wenn man das anfängt, wir schreiben jetzt einen Webshop für einen deutschen Kunden, dann hast du halt Vorname, Nachname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort. Und dann kommst du aber vielleicht, dann expandierst du, kommst in ein anderes Land, wo es keine Postleitzahl gibt oder keine Straßen oder Straßennummern haben auch Buchstaben mit drin etc. Also gibt es ja so verschiedene Sachen. Und wenn jetzt zum Beispiel ich merke, okay, Postleitzahlen gibt es nicht überall, dann mache ich halt einfach in meiner Adressklasse an die Postleitzahlen Fragezeichen dran und damit weiß der Compiler dann, okay, dieses Feld kann null sein. Und überall, wo ich dann daraufhin zugreife, muss ich halt genau diesen Null-Fall behandeln.
Man kann dazu sagen, Adressdaten sind sehr kompliziert. Also, ja. Wenn sich da tiefer beschäftigt, wir arbeiten ja auch für Firmen, die europaweit tätig sind. Es ist echt nicht einfach. Okay, aber Feature Nummer 3, was ist denn das?
Feature Nummer 3, was nehmen wir denn da? Also Extension Functions, also von der Reihenfolge her würde ich mal, Null Safety ist auf jeden Fall Platz 1. Das ist ein großer
Benefit. Ich kriege hier sogar ein Ranking, ist das nicht super?
Ja, die Extension Function ist, glaube ich, auf Platz 2 für mich. Tatsächlich in meinem Projekt jetzt gerade habe ich sie noch nicht so viel benutzt, weil ja die Codebase ist nicht so ausgiebig und das passt dann doch alles eigentlich ganz gut in irgendwelche Klassen rein. Und das dritte ist vielleicht das Thema Funktionen Ausdrücke, also Expressions versus Statements, dass in Kotlin sehr viele Sachen in Expression sind, die in Java nicht, also die in Java nur ein Statement sind. Also ein ganz typisches Beispiel ist if-else kann ich in Kotlin als Expression benutzen. Das heißt, ich kann einer Variable zum Beispiel den Wert zuweisen unter einer bestimmten Bedingung und wenn die nicht gegeben ist, einen anderen Wert zuweisen. Also ich kann sowas schreiben wie val Postleitzahl oder ja, doch machen wir Postleitzahl. Da kann ich halt sagen, if country gleich Großbritannien, dann ist es die Postleitzahl, else dann ist es halt eine andere Postleitzahl. Das kann ich halt quasi hinter das ist gleich schreiben und damit die Zuweisung abbilden. Und so lassen sich sehr, sehr viele Sachen, die in Java nur Statements sind, in Kotlin als Expression benutzen.
Also macht den Code dann auch lesbarer, ne?
Genau, ja. Cool. Ja, aber Lesbarkeit, vielleicht kann man auch mal kurz drauf eingehen, ist ja auch immer so eine Frage, auch so eine It-Depends-Frage, Lesbarkeit. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Kotlin bietet halt mehr Möglichkeiten, seinen Code zu strukturieren und dementsprechend kannst du auch super hässlichen Kotlin-Code schreiben, genauso wie du halt auch super hässlichen Java-Code schreiben kannst. Also es braucht schon ein bisschen Erfahrung, Feingefühl, Abstimmung im Team. Also das Team muss sich halt gemeinsam dazu committen, wo sie welche Teile hinpacken sollen. Und genau, also ich habe jetzt teilweise schon ich muss mich selbst zurückhalten, weil ich dann bei der Entwicklung so Kotlin-Features benutzt habe, um sie zu benutzen. Und dann auch im Nachhinein gemerkt habe, eigentlich sieht das Teil schrecklich aus und ist total schwierig zu lesen für jemanden, der zum einen Kotlin nicht gewohnt ist, aber auch selbst wenn man Kotlin gewohnt ist, ist es ein bisschen fragwürdig, ob man das wirklich so umsetzen sollte. Also ein Beispiel, was ich da gerade im Kopf habe, ist, du kannst auf allen möglichen Objekten noch so zusätzliche Funktionen wie apply oder let oder run ausführen und kannst quasi einen Lambda mitgeben, wo du die Referenz, auf den du es ausführst, mit reinbekommst. Und das habe ich zum Beispiel jetzt in einem Projekt mal benutzt, um Logmeldungen an Repository Returns zu geben. Also ich habe zum Beispiel aufgerufen Repository get customer by ID und dann kriege ich halt einen Kunden zurück tendenziell. Und anstatt halt das in einer eigenen Variable zu speichern und dann den Log-Output zu schreiben, habe ich halt einfach hinter diesen Aufruf get customer by ID einen Punkt apply gemacht und dann gesagt, und dann habe ich da meine Logmeldung reingepackt.
Ach so, so eine Art Hooks quasi, dass man
bei genau,
den Operationen, ja. Okay.
Ja. Genau, und das aber, ist halt, kann man machen dann in Kotlin, ob es halt geiler ist letztendlich, muss man gemeinsam entscheiden.
Da sind wir quasi beim Clean Code, ne? Also in jeder Programmiersprache gibt es Sachen, man muss sich als Team einigen, ne? Ist ja in der Regel kein Ein-Mann-Projekt und es ist einfach auch eine subjektive Sache. Ich weiß noch, Python haben alle gesagt, oh, mega cool, keine geschweiften Klammern mehr, man macht das Beeindruckung. Fand ich voll grausam, ne? Also das war überhaupt nicht meine Art, da zu entwickeln und da muss man einfach mit klarkommen, ne? Kommen wir langsam zum Abschluss und du hast schon sehr viel zitiert aus einem Buch und da geht es quasi in die Kategorie Literaturtipp. Welches Buch kannst du denn zum Thema Kotlin empfehlen, Clemens?
Empfehlen kann ich, weil ich es gerade lese, Kotlin in Action. Das ist ganz gut strukturiert, kann man relativ schnell durchgehen, erklärt halt so die einzelnen Features ein bisschen genauer und geht dann im zweiten Teil aber auch so auf, ich sag mal, ein bisschen höhere Features oder größere Möglichkeiten ein, was man mit Kotlin machen kann. Letztendlich die Kotlin, die Doku, die offizielle von JetBrains, ist super, da findet man total viel. Und ich glaube, Klassiker, den vielleicht jeder Java-Entwickler kennt, Beldung als Plattform, wo halt ganz viel beschrieben wird, wie Spring etc. funktioniert. Die haben auch quasi eine Kotlin-Version, die ist dann gelb und nicht grün. Da findet man auch dann sehr viel zum Thema Kotlin und Kotlin Spring Boot etc. Genau, das sind so die drei Resources, die ich am meisten benutze.
Die packen wir auch gerne in die Beschreibung oder Shownotes, dann könnt ihr euch die mal rausziehen. Und dann, wenn es doch noch Fragen gibt zum Thema Kotlin oder man einen kleinen Austausch mit dir möchte, wo kann man dich denn finden? Bist du irgendwie auf Social Media aktiv? Gibt es eine E-Mail?
Keins davon so richtig. Ja, nee, man kann mir eine E-Mail schreiben, gerne. clemens.teichmann@neuland-bfi.de, wenn man sich damit austauschen möchte. Ansonsten, ja, ich bin so auf den üblichen Plattformen unterwegs, aber würde jetzt nicht sagen aktiv oder nicht im Entwicklerkontext aktiv. Von daher ist wahrscheinlich eine E-Mail das Beste, wenn man sich da austauschen möchte.
Okay, also E-Mail an Clemens bei Fragen oder einfach wahllos in Berlin nach Clemens rufen. Vielleicht habt ihr ja Glück. Insofern, ich gucke mal auf die Zeit. Wir haben es fast eine Stunde geschafft. Insofern vielen Dank für die Einblicke. Wir sind auch, glaube ich, ein bisschen tiefer eingegangen. Haben mal gezeigt, was Kotlin so bietet, wie so ein Migrationsprozess aussehen kann. Und dafür möchte ich mal Danke sagen. Wir verweisen nochmal auf eine Folge, die demnächst kommt. Moderne Softwareentwicklung mit Java. Also Java holt langsam auf. Wir haben es auch schon gesagt. Insofern schauen wir mal, wie sich das in ein paar Jahren entwickelt. Und vielleicht machen wir in ein paar Jahren nochmal ein Recap, wie es denn war. In einem Kotlin-Projekt. Clemens, vielen Dank für deine Zeit und
sehr gerne.
Bis demnächst, ne? Ciao.
Ciao.
Das war unsere Folge zum Thema Kotlin mit Clemens Teichmann. Wenn ihr mehr über Domain-Driven Design erfahren wollt, hört doch Folge 1 rein. Was ist eigentlich DDD OLAF? Oder abonniert den Podcast, um die nächste Folge zum Thema moderne Softwareentwicklung mit Java nicht zu verpassen. Danke fürs Zuhören. Ciao.